HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Menschen tragen ein generelles Interesse für ihre Sterblichkeit in sich und für den Tod, auch wenn wir ihn nicht unbedingt verstehen.
Ich hatte keine Schmerzen. I could breathe. Ich konnte wieder atmen und dachte, toll, es geht mir besser. And then I started. Doch dann fing ich an zu schweben. And I went. Ich ging aus meinem Körper heraus und konnte mich in meinem Bett liegen sehen.
Dort oben herrscht ein Gefühl von einer unglaublichen gegenseitigen Liebe.
Die enorme Liebe, die da herrscht, unterling.
Es war ein Tunnel, ein schwarzer Tunnel, der sich drehte und drehte. Und am Ende war das schönste Licht, das ich je gesehen habe.
Ein sehr helles Licht, ein alles durchdringendes Licht, mit dem ich kommuniziert habe. Es war derart angenehm. Ich wollte aus dieser Situation nicht mehr heraus. Und habe konkret auch nach einem Grund gefragt, warum sollte ich wieder zurückgehen? Da wurde auch das Wesen nachdrücklicher. Und hat mir zu verstehen gegeben, dass ich noch eine Aufgabe habe auf dieser Welt. Und dass ich jetzt noch nicht kommen kann.
Sterben, weil man zu Unrecht für tot gehalten wird. Gibt es eine tragischere Art, aus dem Leben zu scheiden? Tragisch, weil dieser Tod durch Begraben ja nicht absichtlich herbeigeführt wird, sondern seine Opfer quasi aus Versehen ereilt. Weil Ärzte und Angehörige den Schein für das Sein bzw. für das Nichtsein genommen haben. Stürmisch ist die Nacht, Kind im Grab erwacht, seine schwache Kraft es zusammenrafft. So beklemmend und knapp und damit so treffend hat im 19. Jahrhundert die Dichterin Friederike Kempner die Not lebendig Begrabener in 4 Verszeilen gepresst. Alte Schauergeschichten werden Sie vielleicht sagen, aber immer wieder werden sie erzählt, diese Geschichten. Wie Menschen plötzlich aufwachen, nachdem sie schon aufgebahrt waren. Wie lebendig Begrabene verzweifelt versuchen, aus ihrem Sarg heraus sich bemerkbar zu machen. Wie man bei Friedhofsauflösungen Jahrzehnte später Indizien dafür gefunden hat, dass Bestattete in ihren Gräbern noch gelebt und gegen das Sterben angekämpft haben müssen. Die alte Angst, der Menschen zu Unrecht für tot erklärt zu werden, in diesen schaurigen Geschichten wird sie lebendig. Und in der Realität beeinflusst sie womöglich unsere Bereitschaft, Organspender zu werden. Lebendig begraben, das Scheintodproblem, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur.
Man muss mich für tot gehalten haben, denn als ich wieder zu mir selber kam, lag ich schon in der Bahre und ins Leichentuch gewickelt wie ein Toter. Ich kratzte an dem Deckel der Bahre. Er ward aufgetan. Es war finstere Nacht. Mein Sohn Franz stand vor mir. »Was?« rief er mit entsetzlicher Stimme. »Willst du dann ewig leben?« Und gleich flog der Sargdeckel wieder zu. Der Donner dieser Worte hatte mich meiner Sinne beraubt. Als ich wieder erwachte, fühlte ich den Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen, eine halbe Stunde lang. Endlich ward er geöffnet. Ich stand am Eingang dieses Gewölbes, mein Sohn vor mir. 10-mal umfasste ich seine Knie und bat und flehte und umfasste sie und beschwur. Das Flehen seines Vaters reichte nicht an sein Herz. »Hinab mit dem Balg«, donnerte es von seinem Munde. »Er hat genug gelebt.« Und hinab ward ich gestoßen, ohn Erbarmen, und mein Sohn Franz schloss hinter mir zu. Ich kann mich geirrt haben, höre weiter, aber zürne doch nicht. So lag ich 20 Stunden und kein Mensch gedachte meiner Not. Auch hat keines Menschen Fußtritt je diese Einöde betreten, denn die allgemeine Sage geht, dass die Gespenster meiner Väter in diesen Ruinen rasselnde Ketten schleifen und in mitternächtlicher Stunde ihr Totenlied raunen.
Erst scheintot, dann lebendig begraben und am Ende für ein Gespenst gehalten oder dazu geworden. Die Räuber heißt das Drama, Friedrich Schiller der Autor und Franz heißt die Kanaille, die seinem scheintoten Vater solches antut. Ja, auch auf die gespenstische Seite des Scheintodes werden wir noch einen Blick werfen in dieser Stunde, aber kommen wir zunächst zur greifbaren und realen Tragik des lebendig Begrabenseins und zu den handgreiflichen Maßnahmen dieser Tragik zu entkommen. Mit beidem beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Kasseler Museum für Sepulkralkultur, die unser Reporter Michael Pschibilla für uns besucht hat. Der Titel der Ausstellung Vita Dubia, also zweifelhaftes Leben. Und der Untertitel lautet Über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden.
Es wispert und raunt in der Ausstellung, die das Museum für Sepulkralkultur zeigt. Es sind Erzählungen über Scheintote, über Menschen, die für tot erklärt wurden, obwohl sie noch lebten, die sich wieder von der Bahre erhoben haben oder aus dem Sarg gestiegen sind. Gleich zu Beginn erwartet den Besucher eine Warnung.
Die Anzeichen des Todes sind trügerisch. Ein jeder ist in Gefahr, zu früh und damit lebendig begraben zu werden.
Dieser Satz stammt aus einer Schrift des französischen Arztes Jean-Jacques Brouillet. 1742 veröffentlicht er ein 500 Seiten starkes Werk über die Ungewissheit der Todeskennzeichen, angereichert mit Schauergeschichten über lebendig Begrabene. Das ist der Auslöser für eine Hysterie, die nach und nach ganz Europa erfasst, sagt Museumsleiter Gerold Eppler.
Das ist für uns ja auch dieses Zeichen für einen Paradigmenwechsel. In den Jahrhunderten zuvor geht es immer darum, dass die Bestattungsriten dazu beitragen sollten, dass die Jenseitsreise gelingt. Es ging um das Seelenheil der Verstorbenen. Aber mit dem 18. Jahrhundert, mit den Akademien, mit dem wissenschaftlichen Blick, da bewertet man auf einmal auch das Sterben und den Tod selbst noch einmal anders.
Dabei drängt sich ins Bewusstsein, die Schnittstelle zwischen Leben und Tod ist unklar. Viele Menschen aber wollen Sicherheit und auf keinen Fall lebendig begraben werden. Für Ängstliche entwickeln raffinierte Erfinder deshalb besondere Särge. In der Ausstellung wird ein Modell mit Ausstiegsschacht gezeigt. Andere Särge werden durch Röhren mit Sauerstoff versorgt oder sie sind über eine Schnur mit einer oberirdischen Glocke verbunden. So kann der beerdigte und wiedererwachte Scheintote im Fall der Fälle auf sich aufmerksam machen. Die Ausstellungsbesucher sind beeindruckt.
Das ist ein bisschen gruselig. Das ist ja eine Angst, die schon seit Jahrhunderten in Menschen vor sich geht, lebendig begraben zu werden.
Persönlich Betroffenheit sehe ich eigentlich nicht. Brauche ich keine Klingel im Grab.
Da kann man sich ja heutzutage auf die Medizin verlassen, ja, dass der Tod erkannt wurde. Aber dass das früher halt schon Thema war. Also meine Mutter selbst, die hat, glaube ich, auch noch Angst vor dem Scheintod.
Die Angst davor, lebendig begraben zu werden, sorgt im 18. Jahrhundert auch für den Bau spezieller Leichenhäuser. Dort bekommen die Körper vor der Bestattung eine Schonfrist, bis die Verwesung einsetzt und man ganz sicher sein kann. Das erste dieser Häuser steht im thüringischen Weimar, erläutert Museumsmann Eppler.
Christoph Wilhelm Hufeland, der lässt ein Leichenhaus errichten, dann in Weimar 1792, und im Giebelfeld steht dann Vitae Dubiae Asylum, das Haus des zweifelhaften Lebens.
Die Frage, wann genau das Leben aufhört und der Tod beginnt, beflügelt auch die aufstrebenden Naturwissenschaften. Die Entdeckung der Elektrizität führt zu Experimenten mit zuckenden Froschschenkeln. Aber auch die Körper hingerichteter Verbrecher werden unter Strom gesetzt. So wird zum Beispiel der berüchtigte Schinderhannes nach seiner öffentlichen Enthauptung 1803 in Mainz Opfer solcher Experimente.
Man kommt deshalb darauf, weil man über die Elektrizität feststellt, dass man mit elektrischen Reizen den Körper in Bewegung setzen kann. Und das geht dann so weit, dass man versucht, mittels Stromschlägen Menschen wieder zum Leben zu erwecken.
Dass der Roman Frankenstein von Mary Shelley ebenfalls in dieser Zeit entsteht, ist kein Zufall. Die Ausstellung Vita Dubia über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden, wirkt wie die Dokumentation einer kuriosen, aber kaum noch nachvollziehbaren Epoche. Aber die Ideen dieser Zeit, sagt Eppler, haben Spuren hinterlassen.
Na, letztendlich haben die Experimente dazu beigetragen, dass sich die Rettungsmedizin entwickelt hat. Defibrillatoren oder Beatmungsgeräte, die gehen natürlich auf diese ganzen Maßnahmen zurück, die man in der damaligen Zeit angewandt hat, um scheinbar Verstorbene wieder zum Leben zu erwecken.
Denn am Leben hängt, zum Leben drängt doch alles, könnte man sehr frei nach Goethe sagen. Ulrike Neurath ist Kustodin im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Defibrillatoren und Beatmungsgeräte, das sind also die Nachfahren der Exponate, die in Ihrer Ausstellung zu sehen sind. Die Nachfahren zum Beispiel von Särgen mit Sauerstoffröhren oder mit Alarmglöckchen. Wie und wo haben Sie gesucht, um solche Apparaturen zu finden, sei es real, sei es auf Bildern?
Ja, wie und wo haben wir gesucht? Natürlich hauptsächlich in historischen Museen, in medizinhistorischen Sammlungen. Und da sind wir fündig geworden, wobei man sagen muss, zum Beispiel diese ganzen skurrilen Exponate wie Sicherheitssärge, Schutzsärge, bestimmte Schutzapparate, das ist größtenteils so, dass wir die wirklich haben nachbauen lassen. Denn in der damaligen Zeit hat man sie zwar erfunden, oftmals sind sie aber gar nicht über den Prototyp hinausgekommen.
Ich habe gelesen, manchmal wurde einem Verstorbenen auch ein Klappspaten mit in den Sarg gelegt, damit die sich notfalls dann selber ausgraben konnten. Sind Sie auf sowas auch gestoßen?
Also so etwas haben wir nicht ausgestellt. Wir konnten jetzt keinen Spaten finden, wo man nachweisen konnte, der sollte mal einem lebendig Begrabenen dienen. Soweit geht das nicht. Aber man hat sich tatsächlich die tollsten Dinge ausgedacht, ersonnen, um tatsächlich Menschen noch rechtzeitig vor dem lebendig Begraben zu retten.
Auch dadurch, das haben wir ja vorhin auch gehört, dass man diese Leichenhäuser geschaffen hat, um erstmal abzuwarten, ob sich bei den vermeintlichen Leichnamen untrügliche Todeszeichen einstellen. Nun kollidiert das aber doch mit Hygiene. Vorschriften bei Seuchen. Es kollidiert auch mit religiösen Vorschriften im Judentum und im Islam. Da ist ja eine schnelle Bestattung vorgeschrieben. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass wir es hier mit einem typisch christlichen Umgang mit der Angst vor dem lebendig begraben werden zu tun haben?
Ja, also sagen wir es mal so. Diese Angst, das klang ja eben im Beitrag auch schon an, die ist ja geschürt worden einmal durch viel Literatur, die dann in der Zeit entstanden ist. Es war einfach klar, den Tod eindeutig festzustellen, das ist gar nicht so einfach. Und da sind eben viele Bücher auf den Markt, in Anführungsstrichen, gekommen, viel Wissenschaft, auch viel Pseudowissenschaft. Und das hat wirklich dazu beigetragen, dass eine unheimliche Hysterie geschürt wurde. Und um dem irgendwie Herr zu werden, konnte man sich jetzt nicht noch darauf besinnen, großartig über hygienische Dinge nachzudenken. Das spielte natürlich auch eine Rolle, aber es schien in der damaligen Zeit eben doch sehr viel wichtiger zu sein, eine Möglichkeit zu schaffen, um einen Leichnam erstmal beobachten zu können, um dann auch sicher gehen zu können, er ist tot oder er ist eben nicht tot. Also die Leichenhäuser waren eben ganz, ganz wichtig.
Sie sprechen von einer Epoche, die da lange zurückliegt. Das klang ja auch eben im Bericht schon an. Wenn Sie nun beschließen und Sie und Ihre Kollegen eine solche Ausstellung zu machen, dann werden Sie sich ja vorher überlegen, ob Sie damit auch genügend Leute ins Museum locken können. Was hat Sie gerade jetzt im Jahre 2016 dazu veranlasst zu sagen, ja, da könnte es eine Nachfrage geben?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass uns dieses Thema, wir sind das Museum für Sepulkralkultur, also ein Haus, was sich eben mit dem Tod in all seinen Facetten beschäftigt, da lag das sowieso schon mal in der Schublade. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, wir selber erleben tatsächlich auch immer mal wieder in Konfrontation oder im Austausch mit Besuchern, dass das Thema Scheintod auch bei denen immer irgendwie eine Rolle spielt. Vielleicht nicht immer irgendwie eine ernsthafte, aber manchmal auch auf eine humoristische Art und Weise, dass Besucher sagen, ja, wenn ich mal sterbe, dann nehme ich mir das Handy mit ins Grab oder so etwas oder das wünsche ich mir. Das ist vielleicht nicht so ganz ernst gemeint, aber es spiegelt doch eben ein Phänomen wider, was eben schon lange existent ist und das eben auch heute immer noch besteht, wenn auch unter anderen Vorzeichen.
Was möchten Sie denn bei den Besuchern erreichen mit der Ausstellung? Mit welchen Erwartungen sollen die kommen und mit welchen Erkenntnissen sollen sie gehen?
Na, zum einen wollen wir sie konfrontieren mit einem Todesbegriff, wie er eben in der damaligen Zeit, insbesondere im 18., 19. Jahrhundert geherrscht hat. Das ist einfach diese Zeit, wo man Licht ins Dunkel bringen wollte, wo man sich einfach ganz klar darüber war, dass es nicht so einfach ist, den Tod definitiv festzustellen. Die Möglichkeiten, auch die technischen Möglichkeiten waren einfach begrenzt. Und das ist eben etwas gewesen, was die Menschen umgetrieben hat, was die Gesellschaft bewegt hat. Und vom Scheintod in der damaligen Zeit, wie man ihn damals verstanden, wie man ihn begriffen hat, davon ist man weg. Und trotzdem gibt es das Phänomen heute noch. Und ich denke, das ist auch so etwas, was wir erreichen wollen, nämlich diesen Erkenntnisgewinn. Dieses Phänomen gibt es immer noch, aber natürlich nicht im Sinne von Gruselgeschichten oder dass tatsächlich Menschen lebendig begraben werden, sondern einfach, dass es auch heute noch Todesbegriffe gibt, die sozusagen ein Stück weit Leben in sich bergen, aber auch irgendwie den Tod in sich bergen. Da muss ich nur die Stichworte nennen, Hirntod oder auch die Definition des klinischen Todes. Das heißt, ein Mensch ist tot, aber zum Beispiel beim klinischen Tod verhält es sich so, dass man, wenn er eingetreten ist, dass man unmittelbar danach auch immer noch die Chance hat, diesen Menschen ins Leben zurückzuholen.
Wir werden auf diesen Punkt gegen Ende der Sendung noch ausführlicher eingehen. Ich habe gelesen, es gibt einige Schriftsteller, Johann Nestreuer und Arthur Schnitzler, interessanterweise beide Österreicher. Österreicher wird ja nachgesagt, ein besonderes Verhältnis zum Tod zu haben. Ja. Die hätten testamentarisch verfügt, gibt, dass man nach ihrem Tod sicher gehen soll, dass sie wirklich tot sind und ihnen einen Herzstich verabreicht. Genau. Also töten, um sicher zu gehen.
Ja.
Im Grunde eine Variante von Patientenverfügung, wenn man so will, oder?
Ja, das ist im Grunde ein Vorläufer der Patientenverfügung und gerade diese Herzstichprozedur hat es in Österreich-Ungarn, auch in der Schweiz gegeben, bis Anfang des 20. Jahrhunderts, dass also viele Menschen sich dafür entschieden haben, das testamentarisch auch zu verfügen, dass sie sicher gehen wollten. Und ich habe mir bei den Recherchen auch sagen lassen, dass tatsächlich so ein Herzstichmesser auch ein ganz selbstverständlicher Bestandteil in einer Arzttasche gewesen ist.
Haben Sie im Zuge der Gestaltung der Ausstellung, der Planung, der Konzeption Ihre eigene Haltung verändert zu dem Thema?
Das kann ich so nicht sagen. Also wenn Sie vielleicht darauf hinaus wollen, ob da gewisse Unsicherheiten oder Ängste vielleicht nochmal aufbrechen, also das ganz sicherlich nicht, denn ich vertraue einfach der heutigen Medizin, den Medizinern, der Medizintechnik und zweifle überhaupt nicht an der tatsächlichen Feststellbarkeit des Todes.
Ulrike Neurath, Kustodin im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Vielen Dank. Die Ausstellung, über die wir gesprochen haben, heißt Vita Dubia, über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden. Und mit dieser Angst und dieser Ungewissheit beschäftigt sich heute Abend auch der Tag in HR2 Kultur. Oder genauer gesagt mit der Angst davor, dass Ungewissheit allzu schnell und zu Unrecht für Gewissheit genommen wird.
Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen. Und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund, und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein. Aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle Siebene daran und beweinten es und weinten 3 Tage lang. Da wollten sie es begraben. Aber es sah noch so frisch aus, wie ein lebender Mensch, und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen, »Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken«, und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß als Schnee, so rot als Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht um alles Gold in der Welt.« Da sprach er, »So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen.« Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleiden mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten, und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich?
Na, beim Prinzen natürlich, wie es sich gehört, im Märchen. Und wenn es inzwischen nicht wirklich gestorben ist, dann lebt das Schneewittchen noch heute. Immerhin hatten die Zwerge einen gläsernen Sarg genommen, der sich von innen öffnen ließ, und sie hatten ihn deutlich sichtbar hingestellt. Geradezu vorbildliche Sicherheitsmaßnahmen für den Fall eines Scheintodes. Aber vom Scheintod selbst hatten sie sich täuschen lassen. Kein Wunder bei einer verwirrenden Kombination voneinander widersprechenden Zeichen. Kein Atem mehr, aber noch schöne rote Backen. Ein nicht enden wollender Schlaf, aber kein Ansatz von Verwesung. Wer soll da noch durchsteigen? Mit welchen Mitteln die Ärzte der verschiedenen Zeitepochen versucht haben, möglichst viel Gewissheit über den Tod bzw. das Todsein bestimmter Menschen zu erlangen, das hat sich von der Antike bis ins 19. Jahrhundert hinein mein Kollege Marius Kaller angesehen.
Im antiken Rom wurden Verstorbene 3-mal mit ihren Namen angerufen. Reagierten sie auch beim letzten Mal nicht, galt der Tod als gewiss und die Rituale der Beerdigung konnten beginnen. Bereits sehr früh in der menschlichen Geschichte war den Gelehrten bewusst, dass hier ein Problem liegt. Plinius der Ältere und Plutarch schrieben über Fälle von Kratzspuren im Sarg oder über Verurteilte, die für tot erklärt worden waren, doch als sie verbrannt werden sollten, kamen sie auf einmal wieder zu Bewusstsein. Die Ärzte hatten wenig Mittel, um hier Sicherheit zu garantieren. Herzschlag und Puls waren für sie die einzigen Indizien, und so schlugen sie eine Feder und einen Spiegel vor. Blieb die Feder regungslos auf dem Mund liegen, beschlug der Spiegel nicht durch den Atem, war der Mensch tot. Noch bis ins 19. Jahrhundert griff die Medizin auf Feder und Spiegel zurück. Allerdings hatte sich im Mittelalter das Problembewusstsein geschärft. Krankheiten wie Pest und Cholera führten zu komatösen Zuständen, die den Tod bedeuten konnten, aber sichtbar nicht mussten. Genesung war nicht ausgeschlossen. Notwendig war also eine genaue Unterscheidung zwischen durchaus ähnlichen Zuständen wie Ohnmacht, Koma und Tod. Ende des 18. Jahrhunderts kam der Begriff des Scheintods auf und mit ihm ein ausgeprägtes Bedürfnis, neue medizinische Techniken zu erproben. Der deutsche Arzt Christoph Wilhelm Hufeland schrieb 1791 in seiner Dissertation mit dem Titel »Über die Ungewissheit des Todes und das einzig untrügliche Mittel, sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen und das lebendig begraben werden unmöglich zu machen«.
So soll der Gebrauch der elektrischen Kraft durch neue Experimente zuverlässiger gestaltet werden, genauer indiziert und darüber hinaus erweitert werden. Und nicht unnütz ist meine Arbeit anzusehen, das setze ich bei dieser Schrift voraus, wenn auch immer überaus häufig beklagt wird, dass gewisse Schwierigkeiten zu erwarten sind, den Scheintod zu erforschen.
Hufeland konnte auf das 1740 publizierte Buch des dänischen Anatomen Jacques Winslow verweisen. Doch Winslow, wie sein Schüler Jean-Jacques Bruyer, gingen noch von einzelnen empirischen Fällen aus. Um die Zunft der Mediziner zu überzeugen, erzählte Winslow, er selbst sei zweimal für tot erklärt worden. Und Bruyer dokumentierte auf 800 Seiten Fälle, in denen vermeintlich Tote wieder zum Leben erwachten. In der Folge kamen neue medizinische Vorschläge auf, wie etwa den Toten Nadeln unter die Zehennägel zu schieben, weil nur die Schmerzempfindung ein untrügliches Zeichen sei. Erst mit Hufeland wurde das Thema zu einem medizinischen Fachgebiet mit wissenschaftlichen Hypothesen. Er unterschied drei Stadien des Todes. Im ersten Stadium ist der Patient äußerlich leblos, doch noch arbeiten die Organe. Im zweiten ist Stillstand wie bei einer Maschine eingekehrt.
Schließlich der dritte Grad, bei dem die wirkliche Auflösung durch Fäulnis eintritt. Nun ist die Vollkommenheit des Todes gewiss. Der Tod des Menschen ist also ein stufenweiser Übergang aus dem Zustand des wirksamen Lebens in den des gebundenen oder Scheintods und durch diesen erst in den vollkommenen Tod oder den totalen Verlust aller Lebenskraft.
Mit dieser Differenzierung im Rücken setzte Hufeland den Bau von Leichenhäusern durch, in denen Tote mehrere Tage aufgebahrt werden konnten. War es vorher Brauch, sie innerhalb von 24 Stunden unter die Erde zu bringen, verringerte die neue Praxis das Risiko, lebendig begraben zu werden. Hufelands Drei-Stadien-Theorie ebnete den Weg für eine medizinische Professionalisierung, in deren Folge ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Angst vor dem Scheintod allmählich schwand.
Marius Kaller über das Ringen der Menschheit mit jenen Fragen, die der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland so schön auf den Punkt gebracht hat in seiner Dissertation über die Ungewissheit des Todes und das einzig untrügliche Mittel, sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen und das lebendig begraben werden unmöglich zu machen. Also, wie ungewiss ist der Tod? Wie untrüglich sind die Mittel, sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen? Und wie unmöglich ist es heute, lebendig begraben zu werden? Darüber habe ich mit Professor Marcel Verhoff gesprochen, dem Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Frankfurt. Herr Professor Verhoff, man sollte annehmen, wer bei Ihnen auf dem Tisch landet, wie es immer so ernüchternd heißt, ist auf jeden Fall tot. Oder haben Sie schon mal was anderes erlebt?
Ich habe es zum Glück noch nicht anders erlebt, aber es gibt Fälle von Kollegen aus anderen Instituten, da ist das tatsächlich schon vorgekommen, dass also ein Mensch von einem Arzt für tot erklärt wurde und der war gar nicht tot.
Und das muss man dann offenbar doch lange nicht gemerkt haben, denn bis er in der Rechtsmedizin landet, dauert es ja in der Regel eine Weile, oder?
Bis ein Leichnam überhaupt in die Rechtsmedizin kommt, da sind gewisse Schritte notwendig. Das kann aber sehr schnell gehen. Wenn also der Arzt dann sagt, es ist ein ungeklärter oder nicht natürlicher Tod, die Polizei informiert, dann kann der Leichnam relativ schnell herkommen.
Gehört es eigentlich zur rechtsmedizinischen Untersuchung eines Toten dazu, sich erstmal davon zu überzeugen, ist der oder die Betreffende überhaupt tot?
Das gehört bei der rechtsmedizinischen Untersuchung immer wieder dazu, aber es gehört primär zur normalen Leichenschau. Und das steht auch so im Gesetz. Die allererste Aufgabe des Leichenschauenarztes ist, den Tod festzustellen.
Gibt es denn Anzeichen, die wirklich ohne jeden Zweifel auf den Tod eines Menschen schließen lassen, ohne Wenn und Aber?
Die sogenannten sicheren Todeszeichen, das sind Totenflecke, Totenstarre und Fäulnis, sind geeignet, den Tod sicher festzustellen. Also ein Leichnam, der diese Zeichen aufweist, der kann nicht mehr leben.
Viele Jahrhunderte hindurch gab es ja nur wenige Möglichkeiten festzustellen, ob ein Mensch tot ist. Die Atemprobe mit einer Feder, von der haben wir schon gehört, die vor den Mund gehalten wird und sich dann entweder bewegt oder nicht bewegt oder mit einem Spiegel, der beschlägt oder nicht beschlägt. Können diese Indizien, blasse Haut, geringe Körperwärme auch, Atemstillstand, Herz- und Kreislaufstillstand mittlerweile als völlig unzuverlässig gelten, weil sie genauso auf ein Koma schließen lassen wie auf den Tod?
Ja, noch die Siegellackprobe nicht zu vergessen. Das sind alles Methoden, die haben sich als nicht sinnvoll erwiesen im Laufe der Zeit, weil eben immer wieder Fälle des Scheintodes damit übersehen wurden. Und natürlich ist der erste Anhaltspunkt, dass man keinen Herzschlag spürt, dass man vielleicht mit dem Stethoskop keinen Herzschlag mehr hört. Aber man muss im Prinzip warten, bis der Körper diese Zeichen entwickelt hat, dass also der Tod unumkehrbar ist. Und diese Methoden sind ja gar nicht so technisch aufwendig, nur es haben sich eben diese Methoden oder Kriterien herauskristallisiert als die einzig zuverlässigen.
Sie haben ja als Rechtsmediziner immer wieder gefordert, dass es bei Todesfällen mehr Obduktionen geben soll, um dadurch mehr Tötungsdelikten auf die Spur zu kommen. Wäre es aus Ihrer Sicht ebenso sinnvoll, häufiger und genauer als bisher zu untersuchen, ob ein Mensch auch tatsächlich tot ist oder eben nur scheintot?
Also diese Untersuchung, kann man nochmal sagen, ist eigentlich sehr einfach. Und man muss nur genau hinschauen. Und ich habe leider oft genug in der Klinik selbst erlebt, dass also dort Kollegen den Tod mit dem Stethoskop festgestellt haben und habe darauf hingewiesen, das reicht doch nicht. Aber ja, wird schon, was soll es denn sonst sein? Und das Herz schlägt nicht mehr. Also da ist eine gewisse Nachlässigkeit einfach da, die völlig zweifelsfrei ist. Aber ich denke, im häuslichen Umfeld ist es ja ein Zeitfaktor, bis diese sicheren Todeszeichen ausgebildet sind. Vom Herzstillstand ausgehend braucht es eben eine gewisse Zeit, mindestens 20 Minuten, im Schnitt eher eine halbe Stunde. Und das ist das, was in der Klinik dann oftmals an Wartezeit nicht abgewartet werden kann.
Werden möglicherweise zu viele ältere Menschen zu schnell für tot erklärt, weil da einfach die Wahrscheinlichkeit als größer erachtet wird, dass sie wirklich tot sind?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Also ich denke nicht. Was ich mir vorstellen kann, dass eben bei älteren Menschen schneller gesagt wird, es ist ein natürlicher Tod, weil man mit dem Ableben ja rechnet. Aber das, was jetzt die Vitalitätszeichen betrifft, das klar, bei älteren Menschen kann der Kreislauf per se etwas schwächer sein, aber letztlich glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied machen wird.
Auch jemand, der fälschlicherweise vorzeitig zu früh für tot erklärt worden ist, kann ja dann früher oder später trotzdem sterben, wenn er dann etwa begraben worden ist zum Beispiel. Können Sie denn als Rechtsmediziner, und da sind wir wieder sozusagen bei Ihrer, Ihrer Kerndisziplin, nachträglich feststellen, ob der Mensch, dessen Leichnam Sie untersuchen, zu früh für tot erklärt worden ist, wenn Sie den Todeszeitpunkt, der dokumentiert ist, dann vergleichen mit Ihren Untersuchungen am Leichnam?
Das ist ja wieder eine originäre Aufgabe der Rechtsmedizin, die Todeszeitschätzung. Und selbstverständlich wird man das immer wieder kritisch überprüfen, wenn eben irgendwo eine Todeszeit eingetragen ist. Stimmt das überein mit dem, was wir am Leichnam sehen? Weil diese sicheren Todeszeichen in der Form, wie die sich ausbilden, auch in der Intensität, in der zunehmenden, geben schon gewisse Rückschlüsse auf die Todeszeit. Und dann haben wir natürlich noch als großes Mittel die Temperaturmessung, weitere Untersuchungen, dass wir die Pupillenreaktion prüfen, die Muskelreflexe, wenn man so will. Also nach dem Tod, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Professor Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Frankfurt. Vielen Dank. Lebendig begraben, das Scheintodproblem. Der Tag in HR2 Kultur.
Kaum waren die letzten Worte meinen Lippen entflohen, da hörte ich, als wäre tatsächlich soeben ein eherner Schild mit aller Wucht auf einen Silberboden aufgefallen, ganz deutlich einen stumpfen, metallisch klingenden, doch anscheinend gedämpften Widerhall des eben geschilderten Geräusches. Von Grauen gepackt sprang ich auf, indes Ascher unbeirrt in seinem Schaukeln und Wiegen fortfuhr. Seine Augen waren starr ins Leere gerichtet, und auf seinen Zügen lag eine steinerne Härte. Als ich meine Hand auf seine Schulter legte, durchlief seinen ganzen Körper ein heftiger Schauder. Ein irres Lächeln spielte um seine Lippen und er murmelte in hastigem Flüsterton unverständliche Laute vor sich hin, die den Anschein erweckten, als hätte er meine Anwesenheit völlig vergessen. Erst als ich mich dicht über ihn beugte, vermochte ich den schaurigen Inhalt seiner Rede zu verstehen. »Wir haben sie lebendig begraben. Sagte ich nicht, dass meine Sinne scharf seien?« Ich schwöre dir jetzt, ich hörte schon ihre ersten leisen Regungen in dem grauenhaften Sarg. Das Kreischen, der eisernen Angeln ihrer Kerkertür und ihr Ringen wieder die Kupferplatten des Bodenganges. Kann sie nicht jeden Augenblick kommen? Eilt sie nicht schon herbei, mich ob meiner Hast zu tadeln? Sind das nicht ihre Schritte auf der Treppe? Höre ich nicht das schwere, grauenhafte Pochen ihres Herzens? Wahnsinniger! Dabei sprang er wie rasend auf und schrie, als wären dies seine allerletzten Worte, »Wahnsinniger! Sie steht ja schon vor der Tür!« Und als läge in der übermenschlichen Kraft seiner Worte eine Zaubergewalt, öffnete sich in diesem Augenblick langsam, riesigen Kinnladen gleich, die schwere, altertümlich getäfelte Ebenholztür, auf die mein Freund mit ausgestreckter Hand wies. Nichts anderes als die Zugluft hatte das verursacht. Doch draußen vor der Türe stand, in Leichentücher eingehüllt, die hohe Gestalt der Lady Madeleine von Usher.
Und nach dieser schaurigen Erscheinung wird er nicht mehr lange auf sich warten lassen, der Untergang des Hauses Usher, geschildert in der gleichnamigen Erzählung von Edgar Allan Poe. Denn die lebendig begrabene Lady Madeleine wird ihre Selbstbefreiung nicht lange überleben, ebenso wenig wie ihr Bruder die schreckliche Entdeckung überlebt, seine Schwester lebendig begraben zu haben. Die Entdeckung, dass ein Mensch lebendig begraben wurde, macht nicht nur dem Scheintoten selbst im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen. Verdauen müssen diese Entdeckung auch die Menschen in seiner Umgebung, die plötzlich feststellen, dass sie keineswegs die Nachwelt eines Verstorbenen sind, sondern die Mitwelt eines immer noch Lebenden. Nun sollte man zwar meinen, dass der erste Schock dann sehr schnell einem Gefühl der Freude und Erleichterung Platz macht, aber davon ist in zumindest einem Falle so gut wie nie die Rede. Nämlich dann, wenn der Scheintote ein Untoter ist, dann wird der Schock zum Horror und damit zum Stoff von Horrorfilmen. Ulrich Sonnenschein über Vampire und Zombies in der Finsternis des Kinosaals.
Der erste ernstzunehmende Vampirfilm stammt aus dem Jahr 1922. In Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, erzählt Friedrich Wilhelm Murnau die Geschichte des Grafen Orlok. Der Vampir aus den Karpaten entbrennt in Liebe zur schönen Ellen und bringt Schrecken über ihre Heimatstadt. Nosferatu entstand in freier Anlehnung an Bram Stokers Roman Dracula und gilt als einer der ersten Vertreter des Horrorfilms. Mit traumartigen Szenen, die die gequälten Seelenzustände des Untoten spiegeln, nahm Murnau den Vampirmythos ernst. Ganz anders Roman Polanski in seinem Tanz der Vampire von 1967.
Was ist denn los, Junge?
Ich sah den Vampir, ich sah ihn wie... Er ist da! Da!
Polanski, der auch eine Hauptrolle spielte, machte aus den Klischees und Handlungsmustern des Vampirgenres eine forcierte Persiflage und ersetzte Schockmomente durch Komik. Doch eine Verfilmung des Dracula-Romans war es nicht. Die leistete dann Francis Ford Coppola, tricktechnisch ausgefeilt und mit ausgestelltem literarischen Anspruch, in Bram Stokers Dracula von 1993. Und auch hier ist es eine Liebesgeschichte.
Hier ereignete sich die erschreckende und grauenhafte Geschichte von Prinz Dracula und der Frau, die er liebte.
Ich habe Ozeane der Zeit überquert, dich zu finden.
Noch einen Schritt weiter geht die Twilight-Saga nach den Romanen von Stephanie Meyers. Hier rückt die Liebesgeschichte in den Vordergrund und macht aus dem Untoten einen Kuschelvampir.
Ich weiß, was du bist.
Dann sag es, ich will's hören.
Ein Vampir.
Hast du Angst?
Nein. So etwas gibt's doch gar nicht.
In meiner Welt schon.
Ist der Vampir die aristokratische Variante des Untoten, so ist der Zombie dessen proletarischer Widerpart. Gefühl und geistlos bewegen sich diese Wesen der Schattenwelt mechanisch durch die Szenen, um alles zu töten, was ihnen in die Quere kommt. Diese Form des direkten Horrors war neu in Europa und wurde 1968 von George Romeros Nacht der lebenden Toten entscheidend geprägt.
Horror in Perfektion. Gänsehaut für Kenner. In einem Film, der Schlagzeilen in aller Welt machte. Die Nacht der lebenden Toten. Die neue Horrorsensation aus Amerika.
Die Nacht der lebenden Toten, in dem Zombies erstmals aus eigener Kraft und ohne fremden Zauber zum Leben erweckt werden, fand viele Nachahmer. Zivilisationskritisch war das Genre schon lange. In I Am Legend aus dem Jahr 2007, in dem Will Smith die Rolle von Omega-Mann Charlton Heston übernahm, geht es um biologische Kampfmittel, die nur wenige immunisierte Menschen überleben können. Alle anderen werden zu Zombies.
Tag 1001. Mein Name ist Robert Neville. Ich bin ein Überlebender in New York City. Ich sende auf allen Frequenzen, wenn ihr da draußen seid. Wenn irgendjemand da draußen ist. Bitte.
I Am Legend setzte für das konventionelle Blockbuster-Kino neue Maßstäbe und verband Gefühl, Komik und rasante Action.
Aber sind sie wirklich nur Legenden, die untoten Vampire und Zombies? Nun, der Glaube an sie und die Berichte über sie sind immerhin real genug, dass sich auch Archäologen damit beschäftigen. Daniel Nössler, Kreisarchäologe in Stade und Mitautor des Buches Geköpft und Gepfählt, Archäologen auf der Suche nach den Untoten. Guten Abend.
Guten Abend.
Versuchen wir uns zunächst mal an einer Definition. Sind Untote Scheintote, die ihr Begräbnis dauerhaft überleben?
Nein, das kann man so nicht sagen, sondern eher umgekehrt. Es sind Tote, die von ihren Hinterbliebenen verdächtigt werden, irgendwie am Leben zu sein, Schadzauber auszuüben und vor allen Dingen den Lebenden zu schaden.
Dann wäre es also eher der Irrtum der Umgebung anzunehmen, dass diese Menschen leben. Das wären also scheinbar Lebende dann.
Es ist ein bisschen komplizierter. Aha. Zum Teil, Sie hatten es auch schon angesprochen, die Entwicklung der Medizin war nicht weit fortgeschritten. So hat man teilweise Zeichen, die einfach bei der Verwesung entstehen, als Lebenszeichen gedeutet. Das können Geräusche sein, das kann sein, dass der Leib sich aufbläht, dass die Haare weiter wachsen oder die Fingernägel weiter wachsen. Und andererseits liegt diesem Glauben ein sehr, sehr alter mythologischer Kern zugrunde, den wir fast überall auf der Welt finden.
Welcher Kern ist das?
Das ist einfach die Übergänge zwischen Toten und Lebenden relativ fließend sind, also nicht nur Lebende wieder sozusagen ins Totenreich gelangen können und wieder zurückkehren können und eben auch umgekehrt. Das ist also eine uralte Vorstellung, die wir auch im Christentum mit der Wiederauferstehung finden.
Nun wäre es ja für die Scheintoten, über die wir in der ersten Hälfte unserer Sendung gesprochen haben, ein großes Glück, eine große Erleichterung, wenn sie ihr Begräbnis überleben und wenn andere rechtzeitig bemerken würden, dass sie nur scheintot waren. Und auch für die Angehörigen, die Anteil an ihrem Tod genommen haben, wäre es ja in der Regel auch ein Anlass zur Freude. Warum ist das bei den Untoten, über die sie geforscht haben, und bei deren Mitmenschen offenkundig anders?
Guckt man sich die historischen Überlieferungen an und auch die Sagen, sind es oft Leute, die mit der Welt der Lebenden noch nicht abgeschlossen haben. Und das sind meistens Leute, die böse im Diesseits gewesen sind. Das können Mörder gewesen sein, Hingerichtete gewesen sein, Selbstmörder gewesen sein. Also alles Leute, die quasi im Leben nicht unbedingt Gutes hinterlassen haben und vor allen Dingen auch einen vorzeitigen Tod oftmals erhalten haben. Und deswegen haben die Hinterbliebenen oftmals versucht, diese Leute im Grab zu bannen. Da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, die wir dann auch finden können.
Welche zum Beispiel sind das?
Wir Archäologen finden natürlich nur die Dinge, die auch Spuren in der Erde hinterlassen. Das können sein eben Pflöcke oder eiserne Nägel oder eben auch ganz große Steine, mit denen die Körper nachträglich beschwert worden sind, damit sie eben das Grab nicht mehr verlassen.
Also das heißt, da geschieht genau das Gegenteil dessen, was wir in der Ausstellung im Museum für Sepulkralkultur sehen können. Da gab es ja die Särge mit eingebauten Sauerstoffröhren oder die Möglichkeit, aus dem Sarg heraus ein Glöckchen zu betätigen, ja, um sich bemerkbar zu machen. Hier macht man genau das Gegenteil. Ist das die Ambivalenz von Menschen, Toten Dinge anzutun, die sie an sich selbst gar nicht haben wollten, wenn sie denn scheintot wären?
Genau so ist es. Und vor allen Dingen, man hat oftmals bei verschiedenen Personen schon kurz nach ihrem Tod oder schon während der Bestattung Rituale durchgeführt, die dafür sorgen sollten, dass sie nicht zurückkehren. Und das ist ganz wichtig. Die leben bis heute fort. Wenn Sie überlegen, Tote werden auch heute noch mit den Füßen voran aus ihrer Wohnung getragen, damit sie nicht zurückblicken und zurückkehren. Die Augen werden geschlossen und der Mund wird geschlossen. Also es sind alles Dinge, die Jahrhunderte alt sind. Und dann gab es vielfach auch, Sie haben diese Dracula- und Zombie-Filme angesprochen, dann gab es natürlich auch viele Bannriten, die erst durchgeführt worden sind, quasi, wenn derjenige schon wieder gekehrt ist.
Ich habe gelesen, eine Erklärung für den Glauben an solche Untoten seien Epidemien, weil da irgendwie die Ansicht geherrscht hat, der erste Tote, der an dieser Epidemie gestorben ist, der holt jetzt die anderen nach und dagegen müsse man sich schützen. Ist das eine Motivation, die häufig vorkommt?
Die kommt häufig vor und es geht auch wieder zurück auf diesen Kern, dieses mangelnde medizinische Wissen. Sie können sich vorstellen, der Erste, der infiziert war, infiziert dann natürlich seine Angehörigen, die Nachbarn und so weiter und wird dadurch verdächtigt, eben einen Schadzauber aus dem Grab heraus durchzuführen. Und dann hat man diesen eben verdächtigt, ein Vampir zu sein, ein Nachzehrer zu sein und hat dann Maßnahmen getroffen. Und das finden wir sehr, sehr häufig in Zeiten von Cholera und Pestepidemien oder auch Tuberkulose, als Schwindsucht damals bezeichnet, war also gängig für das Auftreten von Vampirhysterien.
Sie schreiben in Ihrem Buch, auch heute noch sterben jede Menge Menschen, die unter anderen Umständen oder zu anderen Zeiten als Untote gegolten hätten. Welche Menschen meinen Sie?
Das ist ganz einfach. Durch die Jahrhunderte gab es immer wieder Leute, wenn die verstorben waren, galten die schon von vornherein als suspekt und verdächtig als Untote wiederzukehren. Dazu gehören eben Wöchnerinnen, die im Kindbett gestorben waren, weil die wollten ihr Kind nachholen oder besuchen. Dann natürlich auch Selbstmörder. Sie müssen sich vorstellen, in England war es noch bis ins 19. Jahrhundert gesetzlich vorgeschrieben, dass Selbstmörder gepfählt werden in ihrem Grab. Und das sind also eine ganze Reihe von suspekten Personen, die heute natürlich ganz normale Bestattungen erhalten, aber eben über Jahrhunderte immer verdächtig waren.
Daniel Nössler, Kreisarchäologe in Stade und Mitautor des Buches Geköpft und gepfählt, Archäologen auf der Suche nach den Untoten. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur mit dem Thema Lebendig begraben, das Scheintodproblem. Wobei ein Scheintod manchmal auch eine Lösung für ein Problem sein kann oder zumindest sein soll.
Geh heim, sei fröhlich, will gedrein dich zu vermählen. Morgen ist es Mittwoch, sieh, wie du morgen Nacht allein magst ruhen. Lass nicht die Amm in deiner Kammer schlafen. Nimm dieses Fläschchen dann mit dir zu Bett und trink den Kräutergeist, den es verwahrt. Dann rinnt alsbald ein kalter, matter Schauer durch deine Adern und bemeistert sich der Lebensgeister. Den gewohnten Gang hemmt jeder Puls und hört zu schlagen auf. Kein Odem, keine Wärme zeugt von Leben. Der Lippen und der Wangen Rosen schwinden zu bleicher Asche. Deine Augen Vorhang fällt, wie wenn Tod des Lebens Tag verschließt. Ein jedes Glied, gelenker Kraft beraubt, soll steif und starr und kalt wie Tod erscheinen. Als solch ein Ebenbild des dürren Todes sollst du verharren 42 Stunden und dann erwachen wie von süßem Schlaf.
Tja, so hatte er sich das gedacht, der Pater Lorenzo in Shakespeares Tragödie Romeo und Julia, damit Julia ihrem ungeliebten Bräutigam, dem Grafen Paris, entgeht und stattdessen heimlich mit ihrem geliebten Romeo glücklich werden kann. Aber der hat sich, wie Shakespeare-Kenner wissen, leider auch von Julias Scheintod täuschen lassen und sich an ihrer vermeintlichen Leiche selbst entleibt. Und zwar nicht zum Schein, sondern unwiderruflich. Das also ist gründlich schiefgegangen. Aber was ist mit dem wohl berühmtesten Toten der Menschheit, mit Jesus von Nazareth? Gekreuzigt, gestorben und begraben, so heißt es über ihn im christlichen Glaubensbekenntnis. Aber was wäre, wenn er gekreuzigt und begraben wurde, ohne zu sterben? Nun, wenn sein Tod ein Scheintod gewesen sein sollte, wie manche vermuten, dann wäre es ein Scheintod mit beispiellosem Erfolg. Welches kühne Gedankenspiel hinter dieser Annahme steckt, das erzählt uns jetzt Klaus Hofmeister, Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk.
Jesus von Nazareth hat die Kreuzigung überlebt und ist anschließend nach Indien geflohen, wo er als wundertätiger Prediger wirkte, bis er hochbetagt starb und in Srinagar, der Hauptstadt Kaschmirs, beigesetzt wurde. Spekulationen dieser Art halten sich hartnäckig. Sie waren in der New Age-Bewegung der 80er Jahre im Umlauf und bereits seit dem 19. Jahrhundert bei der islamischen Gruppe der Ahmadiyya verbreitet, deren Gründer schrieb, Jesus sei mit 120 Jahren in Srinagar verstorben. Die US-Amerikanerin Suzanne Olson hat diese Thesen in ihrem Bestseller Jesus in Kaschmir zu belegen versucht. Eine BBC-Dokumentation verhalf ihren Thesen erst kürzlich zu weiterer Prominenz. Aber wie hat Jesus die Kreuzigung überleben können? Es muss auf jeden Fall einen ausgeklügelten Plan gegeben haben, ohne dass die römischen Soldaten bestochen wurden, eventuell sogar Pontius Pilatus selber, ist es demnach nicht denkbar. Pilatus brauchte, politisch gesehen, das Volks Spektakel der Kreuzigung sehr wohl, aber am Tod Jesu habe er eigentlich kein echtes Interesse gehabt. Insofern könnte auch er mitgespielt haben. Auffällig ist, dass Jesus nach Angaben der Bibel vergleichsweise schnell gestorben ist. Hier liefert jene Szene den Schlüssel, wo Jesus am Kreuz Essig zu trinken bekommt und danach stirbt. Die These, das war kein Essig, sondern Opium. Jesus war also nicht tot, sondern nur betäubt, sodass man ihn schnell vom Kreuz abnehmen konnte und in Sicherheit bringen konnte. Als er, wie die Bibel schreibt, am dritten Tag danach Maria Magdalena erscheint, war er nicht auferstanden, wie alle Christen behaupten, sondern schlicht wieder genesen. Dass Jesus sich dann nach Osten absetzte, Richtung Indien, war nur folgerichtig, denn im Westen herrschten die Römer. Er nahm den Weg auf der alten Seidenstraße, in deren Einzugsbereich ohnehin auch Juden mit alten Wurzeln lebten. Und hatte Jesus nicht auch gesagt, er wollte noch zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gehen? In Srinagar wird auf jeden Fall bis heute ein Grabhäuschen verehrt, in dem Yus Asaf, wie Jesus dort genannt wird, in einer hölzernen Kiste begraben liegen soll. Die Familie, die das Grab bewacht, bezeichnet sich als Nachfahren von Jesus. Die in der Grabplatte zu sehenden Vertiefungen werden als Abbild der Narben gedeutet, die von einer Kreuzigung stammen sollen. Auch sei das Grab nach jüdischer Sitte in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Also, Jesus nur scheintot, hat die Kreuzigung überlebt, starb alt und lebenssatt in Kaschmir. Die meisten Experten halten diese Theorie für eine wenig seriöse Anhäufung von Spekulationen, Quellen seien verzerrt worden oder nicht echt. Dass Geschichten von Jesus auch früh schon in Indien kursierten, ließe sich auch mit dem damaligen internationalen Austausch über die Handelswege erklären. Eine Kreuzigung zu überleben sei kaum möglich, der relativ schnelle Tod Jesu sei wohl eher auf eine Lungenembolie zurückzuführen.
Aber immerhin liefert diese Theorie eine weltliche Erklärung für die Auferstehung Jesu, die dann ja nur eine vermeintliche Auferstehung gewesen wäre. Und das Bedürfnis von Menschen nach Klarheit ist verständlicherweise genau dann besonders groß, wenn es um Fragen von Leben und Tod geht, genauer gesagt um die Frage von Leben oder Tod. In dem Buch der beiden Archäologen Angelika Franz und Daniel Nössler, von dem in dieser Sendung ja eben die Rede war, steht auch der folgende Satz. Die Kluft zwischen Leben und Tod wird immer tiefer. Es ist heute keine Schwelle mehr, die überschritten wird. Es ist ein Abgrund, über den es kein Zurück mehr gibt. Die Autoren spielen darauf an, dass wir unsere Toten heutzutage so oft so schnell wie möglich aus dem Haus haben wollen, während sie früher noch zu Hause aufgebahrt und die Totenwache für sie gehalten wurde. Aber in einer bestimmten Frage scheint die Kluft zwischen Leben und Tod dann doch mehr Ähnlichkeit mit einer Schwelle als mit einem Abgrund zu haben, nämlich dann, wenn es um das Thema Organspende geht. Professor Eckhard Nagel ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth und er hat sowohl einen medizinischen als auch einen philosophischen als auch einen theologischen Doktortitel, was im Zusammenhang mit unserem Thema nicht unwichtig ist. Guten Abend, Herr Professor Nagel.
Guten Abend, Herr Glapp.
Gerade bei Organentnahme können Ärzte nicht auf Totenflecken oder Totenstarre warten. Was ist das für ein Stadium, in dem der Patient in dem Sinne tot ist, dass ihm Organe entnommen werden dürfen, in dem die Organe selbst aber noch lebensfähig sind?
Sie haben ja gerade schon darauf hingewiesen, dass es ganz unterschiedliche Definitionen des Todes gibt. Wir in der modernen Medizin haben den Herztod oder den Herz-Kreislauf-Tod, von dem Sie gesprochen haben, als eine klare Definition des Todes. Und seit 1969 gibt es auch den Hirntod als eine Todesdefinition. Das ist der Moment, in dem alle Funktionen des Gehirnes ausgefallen sind. Und das ist gleichbedeutend mit der nicht weiteren Existenz des Menschen, den wir vorher kannten. Und dementsprechend wurde das auch als akzeptierte Todesdefinition so in das neue Jahrtausend übernommen.
Ist diese Grenze zwischen Leben und Tod, die der Hirntod markiert, ist die denn dann doch noch so fließend, dass man sie nur noch schwer definieren kann? Oder ist das eine Definition, mit der Sie als Arzt leben können?
Nein, das ist eine ganz klar, primär mal auf den biologischen Kontext gemünzte Definition. Also eine Diagnose des Hirntodes ist sehr viel aufwendiger als die Diagnose eines Herz-Kreislauf-Stillstandes, weil zum Beispiel diese Todesflecken nicht eingetreten sind, sondern noch eine rosige Haut vorliegt. Also muss man klären, und das tut man heute mit operativen Mitteln, ist tatsächlich das Gehirn vollständig zerstört durch ein nicht mehr durchfluten mit Sauerstoff, mit Nährstoffen. Und das kann man tun. Und wenn man das feststellt, dann ist es eben so, dass wir als Menschen, die im Wesentlichen von unserer Hirnfunktion erstmal unsere Existenz ableiten, dann auch nicht mehr als Persönlichkeit oder als Person, Individuum existieren. Und dementsprechend ist eine klare neurophysiologische Definition des Todes.
Dessen ungeachtet, wie weit verbreitet ist nach Ihren Erfahrungen die Angst von Menschen zu früh und zu Unrecht für tot erklärt zu werden, die dann so groß wird, dass sie sagen, also Organspende, das ist mir zu riskant?
Also ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder feststellen kann. Wenn Sie eine Situation haben, wo Sie Ihren Angehörigen besuchen auf Intensivstation und Sie sehen eigentlich, dass er noch durchblutet ist, dass seine Haut rosig ist, dass durch die Atemmaschine sich der Brustkorb bewegt, dann hofft man natürlich immer, dass das auch noch eine Eigenfunktion ist, die nicht nur auf Maschinen zurückzuführen ist, was man dort erkennt. Und wenn dann vielleicht nach 2 oder 3 Tagen der behandelnde Arzt jemanden zur Seite bittet und erläutert, jetzt ist der Tod eingetreten, man sieht äußerlich aber keine Veränderung, dann ist das natürlich gerade von unserer ästhetischen Wahrnehmung eigentlich kein Tod, und deshalb ist es so schwierig, damit innerlich umzugehen, dass hier biologisch zwar eine klare Definition vorliegt, ich das aber nicht erkennen kann, und das macht Angst.
Zumal ja durch die Organentnahme dann endgültig Fakten geschaffen werden, die noch endgültiger sind, als wenn man einen Menschen einfach nur begräbt. Macht Ihnen das gelegentlich zu schaffen?
Das weiß ich nicht, was Sie jetzt damit meinen. Also der Tod ist der.
Naja, kein Mensch wird wahrscheinlich die Entnahme lebenswichtiger Organe überleben, selbst wenn er zum Zeitpunkt der Entnahme noch nicht tot gewesen sein sollte.
Gut, das ist richtig. Also wenn Sie das Herz, die Leber und die Lunge rausnehmen, dann ist natürlich kein Leben mehr möglich. Aber das ist die ganz wesentliche Voraussetzung für jede Organentnahme. Nur wenn eine sichere Todesfeststellung vorliegt, und sicher in dem Sinne eben eine medizinisch eindeutige Todesfeststellung, nur dann darf man Organe entnehmen. Man bringt niemanden, das darf auch nicht sein, ist aus ethischen Gründen sicherlich auch absolut abzulehnen, durch eine Organentnahme vom Leben zum Tod bringen. Und alle Untersuchungen, die wir heute machen, zielen eben genau darauf ab, eine ganz sichere Situation zu haben, wo eben klar ist, hier ist alles ausgefallen, was kognitiv, was das Atemzentrum bewegt, was also letztendlich überhaupt zum Erhalt unseres Lebens notwendig ist, und erst dann darf man Organe entnehmen. Das ist für alle Mediziner ganz wesentlich, für alle Schwestern, für alle Beteiligten, denn sonst wäre tatsächlich eine Organentnahme etwas, wo man jemanden töten würde, und das muss man nicht nur aus ethischen Gründen, ich denke aus vielerlei Gründen ablehnen.
Professor Eckhard Nagel, geschäftsführender Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth, haben Sie vielen Dank. Lebendig begraben, das Scheintodproblem. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben. Das hat der Schriftsteller Mark Twain einmal gesagt, aus gegebenem Anlass, denn es gab einen Zeitungsbericht über seinen angeblichen Tod. Und dieser Satz gilt auch für seine jugendlichen Helden Tom Sawyer, Huckleberry Finn und Joe Harper. Sie gelten als ertrunken, aber sie leben und können deshalb ihre Trauerfeier und die Predigt des Pfarrers miterleben, und das glücklicherweise ohne dabei im Sarg zu liegen.
Er schilderte in ergreifenden Worten, wie sanftmütig, wohlerzogen und fleißig die teuren Dahingegangenen gewesen wären und wie sehr sie sich stets bemüht hätten, nur Gutes zu tun, was von den Großen nicht immer richtig verstanden worden sei. Diese Erzählung bewirkte, dass so mancher Zuhörer, der Tom und Joe für hoffnungslose Lausbuben gehalten hatte, die Spitzbübereien der beiden in anderem Lichte zu sehen anfing als früher. Es durfte aber jeder Sünder auf Verzeihung hoffen, denn, Mr. Washer wies gegen den Himmel, von dort oben schauten nun 2 neue Engel, Tom Sawyer und Joe Harper, verzeihend auf alle herab, die bereuten. Huckleberry Finn wurde von Mr. Washer nicht erwähnt, da dieser kein Sonntagsschüler gewesen und auch nie zur Kirche gegangen war, so dass man annehmen musste, er befände sich im Fegefeuer. Aber das war ein Irrtum. Auch Huckleberry befand sich im Himmel. Er hockte sogar zwischen Tom und Joe. Die 3 hatten hinter der Altardecke geschlafen, bis Mr. Washers lautes Reden sie aus dem Schlummer riss. Just als Mr. Washer seinen Zuhörern versprach, sie würden dereinst die Engel Tom und Joe im Himmel wiedersehen, geschah das Wunder. Die Engel erschienen leibhaftig. Die Kirchenbesucher trauten ihren Augen nicht. »Lobet Gott, den Herrn!« schrie plötzlich Mr. Washer aufspringend. »Ein Wunder ist geschehen! Halleluja!« Dann stürmten sie heran. Jeder wollte die Wiederauferstandenen umarmen, ihre Hände drücken, sie wenigstens berühren. Es war der stolzeste Augenblick im Leben Tom Sawyers.
Und in diesem Fall hatte der Scheintod dann durchaus eine belebende Wirkung in Mark Twains Roman Tom Sawyer. Das war der Tag in HR2 Kultur, der zwar für heute unwiderruflich zu Ende ist, der aber zum Beispiel als Podcast überleben wird oder auch als Wiederholung in HR Info. Kommen Sie also nicht auf die Idee, den Tag für Scheintod zu halten, zumal es morgen schon den nächsten Tag geben wird. Mein Name ist Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und zwar wirklich und nicht nur scheinbar.